DVBS Podcast. Berichte und Interviews. Heute mit Matthias Klaus. Herzlich willkommen zum DVBS Podcast. Heute geht es abermals um die Brailleschrift und zwar diesmal in ihrer elektronischen Variante. Es geht in der nächsten halben Stunde darum, wofür man überhaupt eine Braille-Übersetzungssoftware braucht, wo die Tücken der automatischen Kurzschriftübersetzung liegen, aber auch darum, wie sich ein Programmierer aufgrund seiner Erblindung neuen Themen zugewendet hat. Herr Hubert, was hat Sie dazu gebracht, sich überhaupt mit Braille zu beschäftigen seinerzeit?
Ja, RTFC gab es anfangs nur ohne Braille erstmal. Was mich bewogen hat, dort auch Braille einzubauen, war meine eigene Erblindung. Ich bin also so 1996 ungefähr spät erblindet und habe dann die Nikolauspflege Stuttgart besucht, ein Jahr lang, Mobilitätstraining gemacht und so weiter. Und nach diesem Jahr habe ich mich entschieden, RTFC etwas zu erweitern, sodass es auch in Richtung Blindenschrift und später auch DAISY ging.
Da hake ich noch mal ein bisschen ein. Sie sind spät erblindet. In welchem Alter war das? Verraten Sie mir das.
Oh, wie alt war ich da? Also wie gesagt, 66, da muss ich erst mal selber rechnen. Das war so mit knapp über 30. Ne?
Aber Sie waren vorher schon Softwareentwickler.
Ich war fest angestellt in der Softwareindustrie und habe 1995 mit der RTFC begonnen, also noch nicht als Blinder.
War das schon für Sie selbst oder war das Teil der Arbeit, die Sie gerade gemacht haben?
Das war erstmal ein Auftrag von meinem damaligen Arbeitgeber. Es ging darum, Dokumente in Hilfedateien umzuwandeln. Wenn man Software entwickelt, schreibt man ja gerne Doku, vor allem wenn die Software nicht unbedingt intuitiv zu bedienen ist. Und dann wünscht man sich natürlich, dass man diese Doku, die man jetzt in Word oder sowas schreibt, dann auch in eine Hilfe umsetzen kann, sodass man die Arbeit nur einmal hat für beides. Und das war eigentlich die erste Aufgabe für RTFC.
Das heißt, das hatte eigentlich mit dem, was es heute ist, gar nicht so viel zu tun?
Erstmal noch nicht.
Und dann wurden Sie blind? Sind Sie ganz blind oder sind Sie stark sehbehindert? Das ist vielleicht ja wichtig für die Bildschirmarbeit.
Ja, also mittlerweile bin ich vollblind. Das heißt, ich arbeite tatsächlich am Bildschirm auch mit Braillezeile und JAWS natürlich, Sprachausgabe und so weiter.
Damals bekamen Sie dann die Idee, vielleicht ist das ja auch interessant, wir sind ja hier im DVBS, da geht es ja auch immer um Berufsperspektiven. Sie waren sehend, Sie hatten dann eine Erblindung, Sie waren dann komplett blind. Wie geht man da erstmal mit um? Denkt man, um Gottes Willen, dann kann ich ja meinen Kram nicht mehr machen? Oder wie war das damals?
Ja, die Sache verläuft ja immer in so Phasen, so habe ich es zumindest erlebt. Die Sehkraft lässt nach, irgendwann fühlt man sich etwas unsicherer bei der Mobilität und es geht aber dann ständig weiter. Die erste Unsicherheit war noch nicht so schlimm. Ich habe dann eine Zeit lang noch mit einem riesen Bildschirm gearbeitet. Dann ging irgendwann auch das nicht mehr. Dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie was tun. Und dann kam, wie gesagt, die Reha an der Nikolauspflege. Und als ich zu meinem Chef damals gesagt habe, ich möchte ein Jahr aussetzen und eine Reha machen, ich glaube, da hatte er mehr Angst als ich. Denn augenscheinlich hat er nicht geglaubt, dass ich nach dem Jahr wieder zurückkomme. Aber ich bin tatsächlich zurückgekehrt und habe ganz normal weitergearbeitet. Nach der Reha halt mit Braillezeile.
Und war das in allen Formen möglich oder hatten Sie da Einschränkungen?
Ich hatte natürlich Einschränkungen. Ich habe ja auch bei der Entwicklung mit grafischen Oberflächen zu tun gehabt, natürlich. Da habe ich oft Hilfe von Kollegen in Anspruch nehmen müssen. Ich habe mir aber auch teilweise Techniken angeeignet, mit denen ich grafische Oberflächen in bestimmten Bereichen selbst sozusagen entwerfen konnte und auch gut damit umgehen konnte. Es ging nicht überall. Es gibt ja verschiedene Entwicklungsumgebungen, verschiedene Programmiersprachen. Teilweise ging es, teilweise nur mit Hilfe von Kollegen. Aber mein Glück, sage ich mal, war vielleicht, dass ich Systemprogrammierer war. Das heißt, ich habe eigentlich nicht direkt an der Anwendungsentwicklung teilgehabt, sondern mehr so das Drumherum, also Klassenbibliotheken gemacht, Druckeransteuerung, gerätenahe Programmierung und so. Dinge, die eigentlich unter der Haube ablaufen und wo es meistens keine grafische Oberfläche braucht.
Dann waren Sie aber ja irgendwann in dem Moment, dass Sie mit dem RTFC, wie gesagt, Hilfedateien sozusagen automatisiert oder das Befüllen von Hilfedateien irgendwie automatisch gemacht haben, so stelle ich mir das vor. Dann kam ja irgendwann eine Themenerweiterung. Also war das jetzt wirklich, weil Sie selber gedacht haben, ja, Mensch, man müsste doch mal was mit Breitschrift machen, das ist doch alles furchtbar hier, oder wie ging das damals?
Ja, also es war also ganz einfach. Wie gesagt, ich hatte diese Reha in der Nikolauspflege. Dort habe ich auch die Blindenschrift gelernt, Vollschrift, Kurzschrift. Und dann habe ich gesehen, wie die Lehrerin dort so Texte in Teilkurzschrift auf der Perkins getippt hat für uns Schüler. Also wir hatten die Kurzschrift natürlich nicht an einem Wochenende gelernt, macht wahrscheinlich niemand, sondern so Schritt für Schritt, erst ein paar Kürzungen, dann ein paar Kürzungen mehr und so weiter. Und die Lehrerin hat uns dann immer einen bestimmten Roman, wie gesagt, auf der Perkins getippt, eben mit dem Vorrat an Kürzungen, die wir schon konnten. Und da habe ich gedacht, also das ist doch eine ziemlich mühselige Sache, das muss doch einfacher gehen. Und so kam eigentlich die Idee, die Blindenschrift auch in RTFC einzubauen und von vornherein mit dem Gedanken, auch Teilkurzschrift möglich zu machen.
Teilkurzschrift, nochmal vielleicht ein bisschen erklärt, wie funktioniert Teilkurzschrift?
Ja, also die Blindenschrift hat ja einige Kürzungen, so rund 350 Kürzungen. Man kann das nicht alles an einem Wochenende lernen. Man lernt es Schritt für Schritt. Das heißt, man kann erst einmal einen Teil dieser Kürzungen und kann dann eben noch nicht Texte lesen, die die komplette Kurzschrift umfassen. So, und jetzt mit Teilkurzschrift meint man eben, dass man Texte umsetzt, nur mit dem Vorrat an Kürzungen, die der Leser schon kennt. Das heißt, ich habe von den rund 350 Kürzungen nur erstmal 50 oder so am Anfang gelernt. Und dann kann man eben Dokumente umsetzen, die nur diese 50 Kürzungen berücksichtigen.
Das ist so das, was wir in der Grundschule, ich selber habe auch Breile in der Grundschule gelernt, was man da so in den ersten zwei Klassen macht. Also Ei, Oi, Ö, SZ und SCH, ja, und diese Dinge.
Das sind die Anfänge und dann halt bestimmte Kürzungen und nach lernt man immer mehr. Und ich muss auch sagen, ich habe mich auch ein bisschen, obwohl ich ja da schon über 30 war, als ich das gelernt habe, wie in der Grundschule gefühlt. Also wenn man einen Text liest, liest man erstmal ein Wort. Und wenn das ein bisschen ein kompliziertes Wort ist, weiß man hinterher nicht mehr, was vorher stand. Also wirklich so wie in der Grundschule. Aber mit der Zeit und mit der Übung geht's dann wieder.
War denn dieses Thema, ich mache etwas für Brailleschrift, in der Firma, bei der Sie damals gearbeitet haben, interessant für die, oder haben Sie sich dann da rausgezogen und haben das für sich selbst weitergemacht?
Ich habe es fast nur für mich selbst gemacht. Es gab allerdings noch eine kleine Begebenheit, die muss ich an der Stelle noch erwähnen. Ich hatte damals einen taubblinden Freund und der Freund konnte die Blindenkurzschrift, er war aber jetzt nicht so technikaffin, also er konnte Texte nicht selber umsetzen am Computer und für sich selber auch nicht ausdrucken. Und er hat mich damals gebeten, das zu machen. Und ich habe dann eigentlich schon vor der Nikolauspflege habe ich versucht, das mit HBS zu machen. Ist mir auch gelungen, also so die Zusammenstellung der verschiedenen Programme, die es da so gibt, in einer Batch-Datei. Ich fand aber die Herangehensweise etwas umständlich und schwierig. Mein Wunsch war es, einfach Word-Dokumente zu nehmen und direkt in Braille umzusetzen, ohne irgendwelche Zwischenschritte. Und das war auch mit der Motivation, das Braille in RTFC einzubauen. Natürlich auch, weil ich es dann selber auch schlichtweg gebraucht habe.
Man muss dazu sagen, RTFC ist ja heute, ich weiß nicht, sind Sie Marktführer? Aber es gibt ja noch andere Programme, die Braille übersetzen von Textvorlagen. Und HBS, was Sie gerade erwähnt haben, war damals so zumindest in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum der Standard in den 90er Jahren.
Ja.
Sie, also, warum heißt das RTFC? Das klingt so, ich meine, RTF-Dateien kennen wir aus Word, das sind irgendwie sowas wie harmlose Word-Dateien, sag ich mal, aber was ist RTFC, warum heißt das so?
Ja, das kommt daher, da RTFC intern Dateien immer im RTF-Format verarbeitet. Also das ist noch der Historie ein bisschen geschuldet, weil diese früheren Windows-Hilfedateien mit der Endung HLP, Die wurden so gemacht, dass man das Dokument quasi erstmal als RTF gespeichert hat und hat dann in dem RTF-Dokument bestimmte Zusätze gemacht. Und durch diese Zusätze konnte dann der Hilfe-Compiler von Microsoft das Ding in so eine HLP-Datei umwandeln. Also das waren die Anfänge. Und als ich dann Braille eingebaut habe, blieb es im Prinzip so, dass ich intern erst einmal Word-Dokumente oder andere Dokumente eben in RTF gewandelt habe und dann aus der RTF-Datei die Braille-Datei oder später dann DAISY und so weiter gemacht. Und der Name kommt eben daher, RTF für das intern verwendete Format und das C steht für Compiler. Also Rich Text Format Compiler heißt es eigentlich.
Nun ist ja RTFC heute nicht nur etwas für Brailleschrift zu erzeugen, sondern da geht ja das ein oder andere mehr. Was kann denn Ihr Programm heute?
Ja, ich habe den Gedanken, barrierefreie Formate zu erzeugen, dann einfach weitergesponnen. Also ich habe dann auch andere Formate eingebaut, später DAISY, wie schon erwähnt, aber auch HTML oder eben das neue Hilfeformat HTML Help, auch PDF und dann schließlich auch Großdruck, also Großdruck auf Knopfdruck sozusagen. Ja, das war eigentlich so der Gedanke, ein Universalwerkzeug zu schaffen, das Blinden und Sehbehinderten ermöglicht, selbst barrierefreie Dokumente herzustellen.
Wo Sie gerade PDF sagen, wenn ich so die verschiedenen Debatten verfolge, wo viel darüber geredet wird, wie PDF-Dokumente barrierefrei gemacht werden, Ihr Programm kommt da nicht vor. Woran liegt das?
Ja, also ich sag mal so, PDF kann man heutzutage eigentlich mit jedem Textverarbeitungsprogramm schon barrierefrei machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Word habe oder auch sowas wie OpenOffice oder LibreOffice, kann ich ja direkt PDF speichern. Und die heutigen Programme sind eigentlich schon in der Lage, das PDF in einem zugänglichen Format zu speichern. Also zugänglich heißt in dem Fall so, dass ich mit JAWS zum Beispiel auch Überschriften und gewisse Formatierungen, Tabellen und so auslesen kann. Das können die Programme an sich schon. Ich nutze das in RTFC auch. Was RTFC noch zusätzlich kann, ist, dass es eben nicht einfach nur eine Formatierung macht, beziehungsweise Konvertierung von Dokument auf PDF, ohne irgendwas dran zu verändern, sondern RTFC kann zum Beispiel auch Hyperlinks auflösen, kann zusätzliche Verzeichnisse erzeugen, wie zum Beispiel ein Stichwortverzeichnis. Und es ist quasi dann so, dass wenn man jetzt mit RTFC PDF erzeugt, dann wird das PDF quasi veredelt gegenüber dem, was das Textverarbeitungsprogramm alleine ausspucken würde. Hat also schon noch einen gewissen Mehrwert dann.
Ja, aber da sitzt jetzt, oder anders gefragt, das wandelt aber nur das um, was ich praktisch in meiner Vorlage schon ordentlich angelegt habe. Also wenn ich jetzt keine Überschriften mache, dann sucht RTF nicht nach dem Sinn in einem Dokument und macht mir Überschriften rein, RTFC.
Nee, das nicht. Also Überschriften sind zum Beispiel auch die Voraussetzung, dass man Verzeichnisse selbst generieren kann. Also egal in welchem Format, in Blindenschrift ist ja ein Verzeichnis auch sehr wichtig, weil ja der Platzbedarf von der Blindenschrift führt ja dazu, dass die Seitenzahlen natürlich niemals mit den Originalseitenzahlen übereinstimmen können. Und da ist es dann ganz gut, wenn man da auch so ein Inhaltsverzeichnis hat. Kann man auch machen mit Schwarzschriftseitenzahlen. Das heißt, man kann im Inhaltsverzeichnis beides haben, sowohl die Seitenzahlen aus dem Originaldokument als auch die neuen Seitenzahlen nach der Umwandlung in Braille.
Sie sagten, es bietet auch ein Tool, um DAISY zu erzeugen. Wie funktioniert das? Was macht das?
DAISY macht im Prinzip aus dem Dokument 1:1 eine DAISY-Struktur und setzt das Ganze gleich noch mit Sprachsynthese in Sprache um. Das heißt, hier ist auch wieder der Zugang über die Überschriften. Eine Überschrift kennzeichnet ja einen bestimmten Abschnitt in einem Dokument und jeder Abschnitt im Dokument wird somit auch zum DAISY-Abschnitt, sodass ich hinterher im DAISY-Buch einfach die einzelnen Kapitel anspringen kann. Der restliche Text wird auch umgesetzt per Sprachsynthese und zwar so, dass dort direkt die Satzstruktur und Absatzstruktur erkannt wird, um dann wiederum in DAISY die Phrasennavigation richtig schön hinzubekommen.
Das heißt, ich kann mir Hörbücher machen aus meinen Texten, die ich habe.
Ja, genau. Das geht mit Sprachsynthese. Es geht aber auch auf der Schiene, dass ich zuerst ein Audio aufnehme. Also ich kann mich zum Beispiel selber aufnehmen oder ich nehme was aus dem Radio auf oder wie auch immer. und habe dann eine Audiodatei, also eine WAV oder eine MP3. Und die kann auch automatisch in DAISY umgewandelt werden, indem RTFC dort drin auch Phrasen erkennt. Also das funktioniert ganz gut, wenn zum Beispiel ein geschulter Sprecher eine Pause macht, immer dort, wo ein Satzpunkt ist oder so, anderes Satzzeichen, dann funktioniert die Phrasenerkennung sehr gut und man hat dann hinterher ein schönes DAISY-Buch, was man halt gut navigieren kann und nicht nur von vorne bis hinten durchhören.
Kehren wir zurück zur Kurzschrift. Kurzschrift ist ja an sich so eine Art Regelwerk, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Man sagt immer, wenn die drei Buchstaben aufeinander kommen, steht stattdessen das und das Zeichen. Ich nehme an, dass es da ja auch Tücken gibt beim maschinellen Übersetzen. Wenn ich da jemand bin, der die Kurzschrift kann und sagt, also so muss das, ich setze jetzt mal das, ich übersetze das im Kopf, dann mag das ja eine Logik haben, aber ist das maschinell 100% machbar? Haben Sie da Möglichkeiten zu sagen, okay, das, was ich hier erzeuge mit meinem RTFC, ist wirklich 100% regelkonform oder gibt es Sachen, die Sie nicht schaffen?
Also ich sag mal, bei der Übersetzung, ja, das kann man auch 100% hinbekommen. Viel schwieriger ist die Rückübersetzung, aber bleiben wir erstmal bei der Übersetzung selber. Also man kann sich das leicht selbst überlegen, wie würde man sowas machen. Jetzt der erste Ansatz, wie Sie schon erwähnt haben, es wird einfach eine bestimmte Zeichenfolge durch eine andere ersetzt. Also könnte man meinen, ich brauche sowas wie einen großen Suchen- und Ersetzen-Algorithmus.
Also if this, then that, sonst nichts.
Genau. Ja. Also nehmen wir mal die Kürzung zusammen. Das ist ein gutes Beispiel. Mhm. Die Kürzung zusammen, wenn also irgendwo zusammensteht, dann nehme ich ZS. Ja. Also Suchen und Ersetzen. Gut. Die erste Tücke besteht jetzt aber darin, es gibt ja in der Kurzschrift auch noch die Kürzung zu oder auch die Kürzung Doppel-M und die Kürzung EN. Würde ich jetzt plump hergehen und das sozusagen ungeordnet übersetzen, würde zuerst gucken, wo kommt überall zu vor, dann hätte ich das zu in zusammen schon gekürzt und die Kürzung zusammen würde gar nicht mehr greifen. Das heißt, das ist schon mal die erste Tücke. Ich muss die Kürzungen auf intelligente Weise sortieren, so dass überhaupt alle Kürzungen ausgenutzt werden. Und dann geht's natürlich weiter. Also es gibt noch viel größere Probleme. Wenn man diese Regeln anwendet, gibt es ja auch Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen von der Regel, Ausspracheregel zum Beispiel, dass ich jetzt Familie eben nicht mit dem IE-Zeichen am Schluss schreibe, sondern das I und das E ausschreiben muss. Solche Regeln muss man dem Programm beibringen.
Gut, Sie sagten, das ist jetzt die Hinübersetzung und das kann man mit Regeln sozusagen erschlagen. Und die Probleme bei der Rückübersetzung, welche sind die?
Ja, die Probleme bei der Rückübersetzung, da ist es im Prinzip ähnlich, aber deshalb viel schwieriger. Man kann also sagen, bei der normalen Übersetzung von Text nach Braille, da gibt es einen Regelschatz und es gibt sozusagen mehr Regeln als Ausnahmen. Bei der Rückübersetzung ist es umgekehrt. Es gibt da natürlich auch die gleichen Regeln. Also im ersten Ansatz würde man denken, naja, ich muss auch nur wieder die Kürzung XYZ zurückübersetzen, wie zum Beispiel ZS auf zusammen. Aber es gibt natürlich viele Wörter, wo ZS drin vorkommt, aber gar nicht zusammen bedeutet. Das heißt, bei der Rückübersetzung habe ich mehr Ausnahmen als Regeln, was die Sache etwas schwieriger macht. Ja. Ich musste also mir irgendeinen Algorithmus überlegen, wo ich diese Ausnahmen abbilden kann, ohne gleich eine riesen Datenbank oder vielleicht sogar eine KI dahinter haben zu müssen, die natürlich für eine Übersetzung in einem Braille-Notizgerät oder so viel zu träge wäre. Also der Algorithmus musste schnell genug sein und musste eben trotzdem diese ganzen Ausnahmen berücksichtigen. Da gibt es dann noch die Schwierigkeit, dass eben sogar einzelne Buchstaben der Kürzungen sein könnten. Ich nehme immer gern das Beispiel der Kuh, also das Tier Kuh, K-U-H geschrieben. Wir wissen ja zum Beispiel, dass ein U in der Kurzschrift auch für die Endung ung stehen könnte. Und das natürlich nicht nur am Ende vom Wort, sondern auch mitten im Wort. Und der Buchstabe H könnte Heid bedeuten. Aber wenn Sie jetzt K-U-H in Kurzschrift haben, dann heißt es ganz bestimmt nicht Kungheit. Das heißt, ich muss da jetzt irgendwie Ausnahmen herauskriegen, wie ich darauf komme, dass eben die Kuh bleibt und nicht Kungheit wird.
Jetzt mögen sich die Menschen, die nicht so viel mit Braille zu tun haben, fragen, wofür braucht man um Gottes Willen überhaupt Rückübersetzung? Wo kommt sowas zur Anwendung?
Ja, zur Anwendung kommt es zum Beispiel in Notizgeräten. die Sprachausgabe haben. Dort kann ich mir einen Kurzschrifttext per Sprachausgabe vorlesen lassen. Kennt man vielleicht zum Beispiel vom iPhone. iPhone ist jetzt auch ein Gerät, in dem das Braille-Modul von RTFC läuft. Das iPhone liest ja mit VoiceOver alle Texte vor und kann so auch Kurzschrifttexte quasi in Normalschrift vorlesen mit der Stimme. Das ist mal eine Anwendung. Es gibt noch verschiedene andere Anwendungen. Denken Sie daran, ein Blinder, der die Kurzschrift beherrscht, macht sich Notizen auf seinem Notizgerät und möchte die Notizen nachher weiterverarbeiten oder seinen Arbeitskollegen geben. Dann muss er die Notizen natürlich erstmal von Kurzschrift in Normalschrift zurücküberwandeln können. Das ist also eine weitere Anwendung der Rückübersetzung. Also ich sage allgemein, immer dort, wo Blinde und Sehende zusammenarbeiten und Texte untereinander austauschen, ist das sinnvoll, sowohl Text nach Braille als auch Braille nach Text zu können.
Sie haben gerade gesagt, Ihr Kurzschriftmodul ist Teil des iPhones. Nun ja. Heißt es ja, Apple ist jetzt wirklich eine schwierige Firma beim externe Dinge zulassen. Wie schwierig waren die Verhandlungen, dass Sie da reinkamen?
Ja, die Verhandlungen haben eigentlich Leute bei Apple geführt, die erstmal von der Technik nicht so viel Ahnung hatten. Das war der erste Step, wo es erstmal darum ging, überhaupt zu sehen, ob ich seriös bin oder nicht, sage ich mal so. Und da ging es natürlich weiter. Ich bin dann relativ schnell auch zu den Kreisen der Accessibility-Abteilung gekommen. Und die haben natürlich ziemlich strenge Prüfungen. Also die prüfen den Code, den ich da eingeschickt habe, auf Herz und Nieren. Erstmal war das überhaupt Bedingung. Es ging nur über einen Quellcode. Also irgendeine binäre Komponente oder so, die quasi für Apple eine Blackbox gewesen wäre, von der sie nicht gewusst hätten, was da drin abläuft, hätten sie nicht akzeptiert. Also ich habe dann letztendlich den Quellcode lizenziert und der wurde natürlich auf Herz und Nieren getestet.
Seit wann ist das da drin? Mir ist das neulich erst aufgefallen. Ich benutze nicht so viel Kurzschrift am iPhone.
Es ist noch nicht allzu lange her, jetzt, wenn ich so zurückdenke. Das sind jetzt, glaube ich, 5 Jahre zurück. Ja. Die Idee kam ja eigentlich erst dann, als ich selbst ein intensiver Voice-Over-Nutzer war und gesehen habe, dass eben diese Kurzschriftqualität, die gab es ja vorher schon im iPhone, deutsche Kurzschrift, dass die nicht so war, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und ja, das Interessante ist nur, ich selbst bin Apple gar nicht angegangen zunächst, sondern Apple kam auf mich zu. Also irgendjemand aus der deutschen Community hat dann Apple gesagt, sie sollten sich vielleicht mal mit mir in Verbindung setzen, um die Kurzschriftqualität im Deutschen, im iPhone zu verbessern.
Ihr Modul ist ja auch in Notizgeräten. Ich weiß nicht, ich glaube, meine Humanware Mantis
richtig,
hat
ja
auch ihr RTFC-Tabellen zumindest. Man sieht das, wenn man die Tabellen auswählt, in welcher Brailleschrift man arbeiten will, steht da auf einmal RTFC. Da dachte ich, oh, er ist ja ganz schön rumgekommen. Das heißt, die sind ganz gut verbreitet in der Welt. Das ist aber alles nur für Deutsch oder vielleicht noch Englisch? Oder haben Sie mehr Sprachen inzwischen?
Also das Modul unterstützt mittlerweile Deutsch, Englisch in verschiedenen Varianten, also Britisch, Amerikanisch und das neue UEB, Französisch, Spanisch und Italienisch nach dem aktuellen System. Wobei ich aber sagen muss, dass diese Notizgeräte in der Regel mein Modul nur für Deutsch verwenden, weil die anderen Brailleschriften, zum Teil haben sie gar keine Kurzschrift in manchen Sprachen und zum Teil ist es viel einfacher wie im Englischen, wo man eben, sage ich mal, kein RTFC braucht, um eine gute Qualität zu erzielen.
Wenn Sie doch relativ erfolgreich sind mit Ihrem Produkt, jetzt vielleicht auch erst in den letzten Jahren, ich kann das nicht so richtig beurteilen, aber inzwischen liest man RTFC eben mehr als nur in Blindenbüchereien. Machen Sie das alles alleine oder haben Sie eine Firma?
Ich mache das alles alleine. Also das war am Anfang so, dass es ja ein Nebengeschäft war. Also wie gesagt, ich habe es ja bei meinem Arbeitgeber angefangen und das Geschäft hat sich ausgeweitet und in dem Maß, wo es mit RTFC aufwärts ging, habe ich meine Festanstellung reduziert. Das heißt, ich habe dann Teilzeit gearbeitet, zuerst 80%, dann immer weniger bis auf 50% runter. Und irgendwann hat das Geschäft mit RTFC so zugenommen, dass ich mich entschieden habe, den Arbeitsplatz zu kündigen und habe mich dann komplett selbstständig gemacht mit RTFC. Und ja, ich bin froh, dass es mich seither auch ernähren kann. Ja.
Haben Sie eine Assistenz oder kriegen Sie das alles so hin?
Meine Frau macht natürlich mit und auch mein Sohn macht mit. Ich habe 2 Söhne und der Ältere macht ebenfalls mit. Es gibt ja auch diese RTFC-App fürs iPhone, die hat mein Sohn entwickelt. Natürlich mit meinem Modul im Bauch, aber die ganze GUI, die stammt von ihm.
Also ein Familienbetrieb, sagen wir es
mal. Kann man sagen, ja.
Ich habe vorhin zum Vorbereiten mal Perplexity gefragt, also eine von diesen KI-Maschinen. Kannst du mir was in Kurzschrift machen? Und Antwort war, ja, im Prinzip schon, aber es wird nicht richtig schön. Ist KI für ihr auch Geschäftsmodell eine Bedrohung? Könnte das irgendwann so weit sein, dass einer dieser Chatbots in der Lage ist, so eine schöne Braille-Übersetzung hin und zurück zu machen, dass es ihre Software nicht mehr braucht? Oder sind sie da gelassen?
Also ich bin da selber zwar gelassen, ja, aber klar, die Antwort ist natürlich, KI kann natürlich Kurzschrift übersetzen, wenn sie das lernt. Man braucht noch nicht mal generative KI dazu, was es schon vorher gab, das sogenannte Deep Learning, wo also letztendlich ein neuronales Netzwerk, ein großes neuronales Netzwerk arbeitet, das zu einem bestimmten Input, einen bestimmten Output ausspucken soll. Das war schon früher möglich und auf die Weise kann man natürlich auch eine Blindenschriftübersetzung und auch eine Rückübersetzung bauen. Der Haken an der Sache ist eben nur, dass dieses Netzwerk, das man dazu braucht, das, sagen wir mal, jetzt groß genug ist, um sämtliche Trainingsdaten von einem kompletten deutschen Wortschatz aufzunehmen, das wäre schlichtweg viel zu groß, um es in solche Handheld-Devices oder kleine Notizgeräte oder so einzubauen. Also das würde den Rahmen des dort zur Verfügung stehenden Programm- bzw. Arbeitsspeichers dann irgendwann sprengen. Von daher ist KI oder Deep Learning zwar in Teilbereichen sinnvoll, aber jetzt sagen wir mal nicht so in solchen Embedded Systems wie so kleinen Geräten.
Verwenden Sie KI-Bausteine für Ihre Software, die auf richtigen Rechnern, sag ich mal, läuft?
Also die Software selbst, RTFC, hat keine KI-Bausteine eingebaut, aber ich verwende die KI natürlich zum Entwickeln. Also ich bin sehr dankbar. Ich benutze im Moment Claude, um Code zu schreiben. Es ist einfach so, wenn ich bestimmte Problemstellungen habe, die ich noch nicht gelöst habe, und ich frage die KI, also ich habe dies und dies vor, so und so stelle ich mir das vor, so sollten meine Funktionen aussehen, das sollte die Eingabe sein, das ist die Ausgabe, dann spuckt die KI meistens sehr tolle Funktionen aus, die man eins zu eins übernehmen kann. Und das spart natürlich viel Zeit.
Also das ist praktisch Vibe-Coding. Man fragt einfach was, ohne zu wissen, wie das dann genau aussehen wird, aber sie müssen den Code natürlich kontrollieren hinterher.
Genau, also man muss schon noch programmieren können, damit man überhaupt sieht, kann der Code überhaupt funktionieren. Manchmal funktioniert er auch nicht. Es ist dann lustig, wenn ich dann zu Claude sage, also pass mal auf, in der Programmzeile kommt die Fehlermeldung und dann kommt zurück, ach ja, stimmt, ja, so und so, das geht ja nicht. aber man kriegt wirklich sehr guten Code raus und es ist eine sehr große Inspiration für mich, wirklich auch Probleme zu lösen, die ich jetzt zwar alleine auch lösen könnte, aber wirklich viel mehr Zeit dafür bräuchte.
Wenn Sie jetzt in Version 10 von RTFC sind, gibt es noch Dinge, die Sie auf der Roadmap haben, sozusagen, was Sie jetzt umsetzen wollen die nächsten Jahre, was da noch nicht drin ist, was man aber wirklich gut brauchen kann? Haben Sie noch irgendwelche, oder ist es schon perfekt?
Also ich sag mal so, mein Problem ist ein bisschen, dass mir Ideen nie ausgehen. Ich habe also noch mehr Ideen als Leben sozusagen. Ich bin ja jetzt 63. Und in 4 Jahren droht sozusagen die Rente. Also ich denke, dass ich noch genug Ideen für die nächsten 4 Jahre habe. Also das ist eigentlich kein Problem. Es gibt zum Beispiel noch das Thema EPUB. Über das denke ich gerade nach. Also EPUB Ein- und Ausgabe. Und es gibt natürlich den neuen Braille-Standard, dieses E-Braille. Das habe ich also auch noch im Hinterkopf. Sollte ich noch die Zeit dazu finden, will ich das auch noch gerne implementieren.
Wolfgang Hubert heute bei uns hier im DVBS-Podcast. Es war vielleicht teilweise sehr detailliert und speziell, aber ich finde es ein interessantes Thema. Mit Braille haben wir jedoch viel zu tun. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie Zeit hatten, uns dieses Thema Braille-Übersetzung und auch was Ihr Programm angeht, mal ausführlich zu erklären. Vielleicht noch eine Frage, wenn jemand sagt, oh, ich möchte auch gern Braille übersetzen und möchte das am PC machen. Man kann das ja wahrscheinlich kaufen. Zu welchem Preis kann man das kaufen und wie kann ich RTFC beziehen?
Also erstmal kann man das bei ungefähr einem Dutzend Hilfsmittelhändler in Deutschland kaufen, also so die gängigen, die man so kennt. Man kann es auch direkt bei mir kaufen, wobei ich immer dazu sage, ich selbst mache keinen Vor-Ort-Service. Also wenn man das jetzt beispielsweise mit einem Braille-Drucker kauft oder mit einem Daisy-Player oder so, ist man in der Regel besser beraten, wenn man es bei einem Hilfsmittelhändler macht. Erstens wegen der Finanzierung. Ich arbeite jetzt auch nicht mit Krankenkassen zusammen. Und zweitens eben wegen dem Vor-Ort-Service in Verbindung mit irgendwelcher Hardware noch. Ja, die Preise. Es gibt 4 unterschiedliche Varianten von dem Programm. Das fängt an mit einer Variante für den Heimanwender, also so wirklich für Privatnutzer gedacht. Das ist der RTFC Braille-Konverter oder der RTFC Daisy-Generator. Also der eine kann nur Braille, der andere kann nur Daisy. Die kosten, wenn man es direkt bei mir kauft, 200 Euro. Das sind jetzt auch die empfohlenen Verkaufspreise, die ich hier nenne. Dann gibt es die RTFC Personal Edition. Das ist die Kombination aus beiden mit noch zusätzlichen Ausgabeformaten und weiteren Funktionen. Die kostet 400 Euro. Und dann die Professional Edition, die kostet 600 Euro. Das ist nun etwas, was man braucht, wenn man jetzt Schulbücher oder irgendwelche Fachbücher umsetzen möchte. Also an den Blindenschulen wird die Professional Edition in der Regel genutzt oder eben für entsprechend ambitionierte Heimanwender.
Und das ist dann die Lizenz für die Version, die man kauft. Und ein Update kostet eventuell, je nachdem, mehr oder ist kostenlos. Wie ist da Ihre Politik?
Updates kosten bei mir immer die Hälfte, wobei meine Politik die ist, dass ich eben nicht jedes Jahr ein kostenpflichtiges Update herausbringe. Also ich bringe schon so 2-3 Mal im Jahr Updates heraus, aber kostenpflichtig wird es nur so alle 4 bis 5 Jahre. Also nicht wie bei Jaws und anderen, wo man quasi dann immer wieder zur Kasse gebeten wird. Und sonst, wie gesagt, gibt es kostenlose Updates. Die sind in der Regel auch etwas habhafter, als man das von anderen Herstellern kennt. Also es gibt durchaus auch immer wieder neue Funktionen in diesen kostenlosen Updates.
Herr Hubert, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen, dass ich dabei sein durfte. Hat mich gefreut, mal was über RTFC berichten zu können.
Bleibt mir noch die Internetadresse nachzureichen. Alles über die Braille-Übersetzungssoftware und ihre Komponenten gibt es unter www.rtfc.de. Das war unsere April-Ausgabe des DVB-S-Podcasts. Einen wunderschönen Frühling wünscht Matthias Klaus.